Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die 1 und 0 in der Preseason steht. Unglaublich, die Dolphins haben es tatsächlich geschafft, das Preseason-Game zu gewinnen und haben damit den ersten goldenen Blumentopf der Saison geholt. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern derjenige, der es letzte Woche alleine gemacht hat, ist diese Woche auch wieder da. Moin, Micho.
Guten Tag.
Ja, und der Tobi muss leider Geld erwirtschaften. Dementsprechend kann er heute leider nicht dabei sein. Aber wir haben ein paar Ideen von ihm, was die Roster Predictions angeht. Denn es geht diese Woche um die Defense Roster Prediction. Wir werden kurz über die Cuts sprechen, weil das waren jetzt keine überraschenden Kandidaten, von denen hatte Tobias tatsächlich zwei komplett richtig predicted. Zweimal die Position richtig und ja, die fünfte Position war jetzt ein Fun-Element der Dolphins, kann man so sagen. Und wir werden ein bisschen über das Preseason-Game sprechen, was die Dolphins gewonnen haben. Ja, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben für Gossip, werden wir natürlich auch darüber sprechen. Auch da hat Tobi uns ein bisschen was mitgegeben. Also, auch wenn Tobi nicht dabei ist, müsst ihr nicht auf den Content von Tobi verzichten. Ja, weil er hat uns dann doch was mitgegeben. Sehr, sehr schön. Ja, Micho, wir hatten diese Woche die ersten fünf Cuts zu vermelden. Und zwar hat es dort den O-Liner Cole Banward, den Wide Receiver Devonta Dedmon, D-Liner Jordan Williams und Cornerback Tino Ellis erwischt und Adam Shaheen, den wir eigentlich getradet hatten, der ist zurückgekommen, weil er durch das Physical, er hat den Leistungstest nicht bestanden, die medizinische Untersuchung, ist da durchgerasselt, ist dann zurücktransferiert worden und den haben wir jetzt auf IR gesetzt. Nichts anderes als einem weiteren Spieler die Möglichkeit zu geben, sich eine Woche länger bis zu den nächsten Cuts zu beweisen. Micho, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ja, möchtest du groß ausholen bei den Roster-Cuts?
Ja, kann ich tun. Und zwar hatte ich tatsächlich, und ich bezeichne mich in der Beziehung schon so ein bisschen als einen kleinen, ich will nicht sagen Experten, aber so einen kleinen Nerd, der eigentlich die Namen auch der hinteren Roster-Position der Miami Dolphins kennt. Bei den Namen der gecutteten Spieler hatte ich dann doch meine Schwierigkeiten zu, so nach dem Motto, die spielten auch bei uns. Der einzige Name, der mir bekannt vorkam, war Williams. Aber ich glaube, das ist auch ein Allerweltsname, deswegen kam mir bekannt vor. Das ist alles, was ich zu den Spielern sagen kann. Also ist vollkommen, war zu erwarten. Punkt. Es sind auch noch nicht mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht mal Practice Squad Kandidaten, nicht mal ansatzweise. Es sind die sich am Rande der NFL wahrscheinlich jetzt so irgendwie ein, zwei Jahre irgendwie ein bisschen was dazu verdienen werden, indem sie wirklich von Team zu Team hoppen und da irgendwelche Lücken für Camps auffüllen. Und dann werden sie halt außen vor sein und irgendwo bei Walmart jobben oder so.
So wird es, glaube ich, auch gehen. Oder je nachdem, was sie studiert haben und da noch,
kulturellen Tanz oder sowas. Ich weiß nicht, was die alle studieren, aber irgendwas in die Richtung haben die ja meistens. Da haben die ja meistens einen Abschluss. Das heißt, die können ihren Namen tanzen oder so.
Boah. Ja gut, John Williams war ja bei Virginia Tech, da weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, ob die wofür bekannt sind. Aber ja, du, es ist, manchen ist es halt so, gerade wenn die an Colleges wie Alabama oder so halt zweite Geige gespielt haben, da braucht man auch nicht unbedingt wirklich einen Anspruch an das Wissenschaftliche, sondern da ist die Hauptsache, dass man zumindest ein bisschen Football spielen kann. Gut, mir ging es ähnlich bei den Roster Cuts, das war jetzt so, okay, das wird uns jetzt nicht nach hinten werfen.
Adam Shaheen, da vielleicht so gesagt, wir haben den ja auf A gesetzt, ich habe da ja letzte Woche drüber geredet, habe da auch meine Meinung zu gesagt. Ich glaube, dass Adam Shaheen zwar Schwierigkeiten gehabt hätte, das Roster zu packen, er wäre einer der hinteren Tight-End-Spots gewesen. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass so ein bisschen Competition mit Adam Shaheen nicht schlecht gewesen wäre, weil schlechter Spieler ist er trotz allem nicht.
Ja, ich sag mal, das Problem ist ja so, dass er ihm immer so ein bisschen dieses Mini-Gronk hinterher hing, dass er dieses Potenzial eigentlich hat. Aber das hat er halt nie gezeigt, beziehungsweise nicht in dem Maße. Ich meine, bei uns hat er auch zwischendurch, dachte man so, okay, jetzt vielleicht. Hat er ein, zwei Spiele gut gespielt und danach war wieder nichts. Und das ist einfach ärgerlich. Klar, für die Competition wäre es nicht schlecht gewesen. Kommen wir nächste Woche wahrscheinlich zu, weil ein ähnlicher Kandidat auf einem ähnlichen Niveau ist für mich halt Preston Williams. So, ist halt für mich genauso ein Kandidat, der halt dieses Potenzial mitbringt, aber eben einfach aufgrund verschiedener Sachen, Verletzungen, andere sind auch da, die sich vielleicht mehr den Poppes aufreißen und das ist halt dann einfach das Problem von solchen Spielern. Und ja, muss man schauen, wie sich das entwickelt, beziehungsweise was Adam Shaheen jetzt, ob er es nutzt, dass er jetzt noch auf IR ist und die Dolphins ihn vielleicht noch etwas länger behalten und schauen, was er macht. Wissen tue ich es nicht und weiß ich jetzt auch nicht, ob da noch was kommt.
Aber zu den Spielern fällt mir vor allen Dingen eine Sache sein. Ich habe jetzt zuletzt nochmal, letzte Woche, Blue Mountain State komplett durchgeguckt und dann fällt mir halt ein, die können ja immer noch Sportlehrer in der Unterstufe werden.
Zum Beispiel. Ich meine, warum auch nicht, ne? Aber da können wir dann nochmal ein Extra zu machen. Da kann Tobi wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr zu erzählen.
Na? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Serie, die du kennst, aber Tobi nicht.
Ich habe sie aber nie geschaut, muss ich gestehen.
Oh, du hast Blue Mountain State. Oh.
Nee, okay. Es ist so an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen. War wirklich, keine Ahnung. Ich weiß nicht,
darf ich dazu dann wenigstens kurz was sagen? Ich meine,
darfst du.
Okay, Blue Mountain State, wer es irgendwann gucken will, das ist eine College Highschool Serie mit dem Niveau eigentlich so ein bisschen auf American Pie Niveau. Also wirklich dieses, Pipi, Kaka, du, Fiki, Fiki Humor, ne? Und, es geht eigentlich um Folgendes. Es ist ein gefeierter Highschool-Quarterback, der an die Blue Mountain State kommt, das ein sehr bekanntes Football-College in dieser Serie ist, und sagt, mein klares Ziel ist es, mit so wenig Aufwand wie möglich halt eben Backup-Quarterback zu sein. Und danach werde ich Sportlehrer in der Unterstufe, weil ich glaube eh nicht, dass ich das in der NFL packe. Und was bringt mir das? Der König am College zu sein, wenn ich das nicht genießen kann. Also gibt er sich wirklich alle Mühe, nicht starten zu müssen und nur Backup zu sein und halt nur Party zu feiern. Das ist so die Geschichte von Blue Mountain State. Da passieren dann ein paar Dinge, da sind noch ein paar andere Charaktere dabei, wo sich das Ganze so ein bisschen ändert. Wird tatsächlich, also dieser Humor ist vordergründig sehr infantil. Wenn man dann aber hinter die Kulissen schaut und sich vor allen Dingen ein bisschen mit American Football auskennt, ist es herrlich, wie da wirklich die Sachen, die hinter der Kulissen laufen, wirklich auch aufs Korn genommen werden. Wie die Spieler zum Beispiel ihre Drogentests versuchen zu verschleiern oder die Geschichten von wegen, was passiert, wenn eine Uni bestraft wird und all sowas, wie das Ganze im Hintergrund läuft. Das ist dann halt trotz dieses infantilen Humors sehr pointiert. Das so viel zu dem Thema. Kann ich empfehlen. Folgen sind immer relativ kurz, dauern so um die 25 Minuten. Ich glaube, eine Staffel hat auch nur 13, 14 Folgen oder sowas. Die Folgen sind auch relativ kurz. Tatsache ist, wenn man über diesen Humor wegkommt, kann das wirklich Spaß machen. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. So, das wär's.
Okay, ja, klingt, vielleicht sollte ich mir das doch mal geben. Schauen wir uns das einfach mal an. Dann hat sich bei den Dolphins Trill Williams verletzt, was ich ein bisschen schade finde, weil es wäre sicherlich ein Spieler gewesen, den ich auf dem Zettel gehabt hätte. Dafür haben die Dolphins Mackenzie Alexander geholt. Mackenzie Alexander wurde damals in der zweiten Runde von den Vikings gedraftet, hat dann 4 Jahre bei den Vikings gestartet im Slot und ist dann zu den Bengals und dann war er wieder bei den Vikings letzte Saison. Darüber werden wir wahrscheinlich gleich auch noch sprechen, über die Personalie selbst. Und das ist noch passiert. Micho, kurz Verletzung, Trill Williams, Saison aus, bevor die Saison angefangen hat. Hättest du ihn auf dem Zettel gehabt für den Kader?
Ja, definitiv. Also auch da hängen ja wieder andere Personalien dran, über die wir gleich reden wollen. Aber ich hatte ihn komplett auf dem Zettel. Ich finde, das sage ich generell mal, dass wir da so ein Problem in der Tiefe haben Und er wäre kein Starter gewesen. Und ich glaube, unsere Starter stehen fest. Und ich glaube, er wäre auch nicht der Erste gewesen, der reinkommt. Aber für die hinteren Positionen hatte ich ihn ganz fest auf dem Zettel. Und ich glaube, das war auch so geplant. Und dann ist so eine Verletzung natürlich doppelt und dreifach bitter für so einen Spieler. Trifft uns halt, was die Tiefe angeht, extrem hart. So. Und ich habe gesagt, das hat Tobi vielleicht ein bisschen falsch verstanden, ich habe dann gesagt, das ist der Grund, warum Starter nicht spielen, wo Tobi dann sagte, er war aber kein Starter. Richtig, er war kein Starter. Aber man kann sich halt in Preseason-Spielen verletzen und deswegen spielen in den Preseason-Spielen Starter so gut wie gar nicht. Dass er gespielt hat, zeigt halt eben, dass er kein Starter war und auch nicht als Starter gesehen wurde, nicht mal ansatzweise. Aber wie gesagt, für die hintere Position hatte ich ihn vollkommen im Blick.
Okay, das ist jetzt eine kurze interessante Sache, bevor wir jetzt auf das Spiel, es ist ja schon eigentlich eine schöne Übergangssituation zum Preseason-Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers. Du hast ja gerade gesagt, das ist der Grund, warum Starter nicht spielen. Bist du der Meinung, dass Starter keinen einzigen Snap in der Preseason spielen sollten?
Nein. Ich muss wieder weiter ausholen, sorry, das ist so komplex, das Thema, würde ich fast schon sagen. Das hat so viele Aspekte. Mal grundsätzlich, Spielpraxis ist immer gut. So. Das Problem ist, dass die Coaches in der Preseason tatsächlich in der Regel nicht das spielen, was später sowieso gespielt wird. Das heißt, der Trainingseffekt von Einübungen des Spielsystems her ist tatsächlich sehr, sehr mau. Hinzu kommt, dass viele Spieler, und das ist eigentlich ein großer Fehler, in der Preseason die Starter mit angezogener Handbremse spielen. Ganz einfach, weil sie sagen, für mich geht's hier eigentlich um nichts und ich will mich ja nicht verletzen. Der Gag ist, mit angezogener Handbremse spielen erhöht das Verletzungsrisiko. Noch schlimmer ist es für den Quarterback. Wenn dann die O-Liner mit angezogener Handbremse spielen, sag ich mal, und dann auf Backups treffen. Die Backups kämpfen quasi um ein weiteres Jahr in Lohn und Brot zu stehen. Die kämpfen um ihr Leben, sozusagen. Und die geben alles. Und die sehen auch kein Redshirt oder sowas. Die gehen mit vollem Karacho drauf. Und dann ist das Verletzungsrisiko noch mal höher. Sollten die gar nicht spielen, es kann auch was bei einzelnen Snaps passieren, aber es sollte, wenn schon, extrem, extrem reduziert eingesetzt werden. Also ich bin tatsächlich der Meinung, wenn die Starter, nur damit sie mal in so einen gewissen Rhythmus kommen, irgendwie, ich sag mal, 8 bis 10 Snaps spielen in der Preseason, das reicht fast schon. Ich glaube nicht, dass mehr bringt.
Tatsächlich glaube ich, werden wir jetzt im Spiel gegen die Raiders in unserem zweiten Preseason-Spiel, ich denke, 2 Serien unserer Starter sehen. Ein Teil der Starter. Also, dass Tour 2 Serien bekommt, da gehe ich von aus. Und danach vielleicht Bridgewater noch ein paar und dann zweite Hälfte darf dann wieder Skylar Thompson ran und ich denke auch die Receiver werden 1-2 Serien bekommen. So gehe ich davon aus und im dritten Preseason-Spiel werden sie dann nicht mehr spielen, weil da wird es dann wirklich um die Roster-Borderliner gehen, die sich nochmal ins Rampenlicht spielen können und den letzten, ich sag mal, die letzten Überzeugungen, die letzten Argumente sammeln können, warum sie dem 53er-Roster der Dolphins angehören sollten. So schätze ich die Situation ein und so würde ich es wahrscheinlich auch machen. Siehst du das ähnlich oder würdest du tatsächlich weniger spielen lassen?
Ich denke, also eine Serie werden sie Minimum spielen, ob sie eine zweite Serie spielen, muss man sehen. Also bin ich nicht überzeugt von, aber ist möglich, ja. Also 1 oder 2 Serien, da will ich jetzt tatsächlich, das wäre reine Spekulation. Ich persönlich würde wahrscheinlich sagen, eine Serie reicht.
Dachte ich mir jetzt schon fast. aber sonst sehe ich es ähnlich wie du. Dafür hat man genug Training, wo genug passiert, wo man genug bewerten kann, weil du spielst ja hunderte Snaps, bevor die Saison überhaupt losgeht. Und wenn du bis dahin das nicht bewerten kannst, da werden auch 1 oder 2 Serien mehr nicht so viel mehr Neues reinbringen, weil das ist dann irgendwie 1% oder 2%, maximal 5% der Snaps, die du im Training gebracht hast. Und dementsprechend ist die Aussagekraft dieser Preseason-Spiele halt auch beschränkt. Aber man hat zumindest eine richtige Spielsituation, wo es um richtig was geht und nicht im Training. Auch da gibt es Spieler, die eher im Training brillieren im Vergleich zum Spiel. Und es gibt auch so Spieler, die nur im Training, also im Training nicht so viel bringen, aber im Spiel dann wie ausgewechselt sind. Sowas hat man, das ist nicht gut, aber sowas hat man, dass man nicht immer auf konstant gleichem Niveau die Sachen abliefert.
Ja, aber jetzt wieder ein Schwank aus meiner so reichhaltigen Praxis. Nein, also ich hatte einen Spieler, gab einen Spieler mal kennengelernt, der war nicht verkehrt, also war ein Rookie, klar, ne? Aber der hatte gute Anlagen, soweit ich das beurteilen kann, immer mit Vorsicht zu genießen. Aber der war halt folgendes, der war, stand auf, wir haben dann Scrimmage gemacht, Offense gegen Defense, und der stand mit mir, mit der Defense auf dem Platz, und der hat halt gesehen, dass, oder war der Meinung, das Play geht auf die andere Seite, na, dann brauche ich da nicht rüberlaufen, dann brauche ich mich auch nicht wirklich anstrengen. Und da habe ich den irgendwann angepfiffen, ich so, sag mal, willst du nicht hier mit, und ne? Und dann sagt er, warum? Ist doch egal, ist doch nur Training. So. Und da siehst du halt schon die Einstellung, wenn der dann irgendwann in einem Trainingsspiel, ja, dann Snap gespielt hat, war das aber scheißegal, weil da hat der Coach schon gesagt, nee, sorry, du nicht. Ganz einfach. Das heißt, man muss im Training erstmal die Leistung bleiben und eher in einem Trainingsspiel vorsichtiger sein und sich spielt wahrscheinlich eher zurückhaltender. Aber im Training, da muss man immer alles geben. Das ist meine Meinung und so sehe ich das auch. Zeigt die Einstellung zu dem Sport und es gibt, das habe ich in einer anderen Sportart gesehen, es gibt mehr Leute, die mittelmäßig talentiert sind und die passende Einstellung hatten und dann weit gekommen sind, als Talentierte, denen die Einstellung fehlte. Das heißt, Talent ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, es liegt zu 90% an der Einstellung und sowas im Training halt zeigt halt, dass die Einstellung fehlt.
Ja, also ja und nein. Ich denke, man sollte im Training auch, also man sollte alles geben, aber ja, müsste man. Ist immer so eine Frage, wie weit man geht. Also ich hab's ja auch, ich habe ja zumindest nur ein paar Monate dieses Erlebnis machen dürfen und zum Teil war es mir da ein bisschen übermotiviert, muss ich auch sagen, weil man ist immer noch ein Team, egal ob man Defense, Offense ist. Das ist dann schon ein bisschen krass gewesen, aber insgesamt ist die Intensität, sollte die Intensität im Training hoch sein, weil wenn ich es im Training nicht bringe, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht hoch, dass ich es im Spiel bringe. Das ist einfach so. Also das ist meine Erfahrung. Ja, das dazu. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns einfach mal ein bisschen über das Preseason-Spiel sprechen. So, jetzt habe ich den Faden auch wiedergefunden. Und zwar haben die Dolphins 26-24 gewonnen und dabei auf ein verschossenes Field Goal in letzter Sekunde, was an den rechten Pfosten des Field Goals ging, was der Kicker der Tampa Bay Buccaneers nicht versenken konnte.
Und ich meine, Tampa Bay hat ja nun auch eine Geschichte mit Kickern, ne? Ich sag nur Roberto Aguayo.
Ja gut, aber ja, also wenn ich an Geschichte und Kicker denke, dann muss ich als erstes irgendwie an die Bears aktuell denken. Also so in der Vergangenheit
irgendwie. Ja gut, aber die haben keinen, Roberto Aguayo war sogar ein First-Round-Pick, ne? Oder war es ein Second-Round-Pick?
Nee, ich glaube, das war ein First-Round-Pick.
Ja, wie kann man mehr verbrennen? Sorry. Also, dann eher das, was die Bears machen. Die dann vielleicht Pech hatten, aber nee, das war echt schon wow. Und dann hatten sie vor allen Dingen auch keine Geduld mit dem armen Jungen. Naja, egal.
Genau. Ich sag mal jetzt, wenn wir mit der Offense anfangen, war interessant zu sehen, was so gespielt wurde, wer so gespielt hat. Also Skylar Thompson hat alle Snaps bekommen und das sah okay aus. Also für das, was er ist, also ist er ein Late-Round-Pick einfach, war das vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Ist tief gegangen, hat Schwächen gezeigt, hat Stärken gezeigt, war vollkommen in Ordnung. Unsere Receiver fand ich nicht verkehrt von dem, was sie geliefert haben. Mike Gesicki wurde eingesetzt. Das fand ich sehr interessant, weil Durham Smythe weniger eingesetzt wurde. Ich glaube, er hat tatsächlich auch ein paar Snaps gesehen. aber nur ganz, ganz wenige. Gesicki hat ein paar mehr Snaps gesehen, 2 Stück, wow. Aber was bei Gesicki war, wichtig war halt, dass er Inside gespielt hat und nur selten, also ab und zu auch Outside gegangen ist. Aber das, was ja wichtig ist für einen Tight End in dieser Offense, ist einfach, dass er auch blocken kann, und das wollte man sich ein bisschen angucken. Interessant war auch, dass die Dolphins mit ihrer Offensive Line so ein bisschen nicht direkt rumexperimentiert haben, weil unser zukünftiger Left Tackle hat nicht gespielt. Deswegen war aber der Rest der Line trotzdem der da ist. Also außer Connor Williams, der war auch nicht dabei. Tatsächlich sehe ich gerade. Aber Michael Dieter hat gespielt, Austin Jackson hat gespielt, Eckenberg hat gespielt und Robert Hunt hat gespielt. Also das sind alle Spieler, die potenziell starten können. Micho, kurze Frage erstmal an dich. Wie viel hast du von diesem Spiel gesehen?
Ich habe mir ganz ehrlich gesagt nur eine Zusammenfassung, ein paar Ausschnitte angeguckt, weil ich glaube, dieses erste Spiel ist nicht ganz so interessant gewesen. Ich fand es tatsächlich auch nicht so ganz so interessant. Es gab ein paar Sachen, die man sich im Nachhinein angucken konnte, wo man sagen konnte, okay, das ist vielleicht interessant. Aber ich glaube, dass das zweite Spiel deutlich interessanter werden wird.
Ja, vermutlich schon. Weil man hat halt gesehen, okay, wer ist auf jeden Fall Start, beziehungsweise wer ist wahrscheinlich sehr mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher und wer nicht. Was für mich im Blocking aufgefallen ist, es war okay, was wir im Pass-Blocking gemacht haben. Was aber auch daran lag, dass kein Starter von den Tampa Bay Buccaneers dabei war. Aber Michael Dieter nach Verletzung fand ich sehr, sehr gut. Lanell Coleman, der Left Tackle gespielt hat, 42 Snaps, fand ich im Pass-Blocking okay.
Also ganz kurz, vor allen Dingen 42 Snaps von 45 insgesamt.
Offensiv. Genau. Weil der hat wirklich die ganze Zeit gespielt, hat auch gestartet. Fand ich einfach gut. Austin Jackson war okay für die Snaps. Also er hat nicht viele Snaps gesehen, weil Keon Smith hat dann den Rest der Serie gespielt und Keon Smith, it's not gonna happen. Robert Hunt war auch nicht gut, hat auch nur wenig Snaps gespielt. Liam Eckenberg war auch nicht so gut. Allgemein war es im Passblocking aber okay. Also wir haben 12 Pressures zugelassen. Es war schon mal schlimmer, würde ich behaupten. Aber wir haben auch nicht gegen eine Top-Defense gespielt. Aber natürlich haben bei uns auch 2 Starter gefehlt. Solomon Kindley, der ein schlechtes Camp hat, hat auf beiden Guard-Positionen gut gespielt im Pass-Blocking. Nach PFF tatsächlich eine 85,5er Pass-Blocking-Grade. Das Problem ist, das ist einfach unser Run-Block. Also unser Running-Game war halt non-existent. Und da haben halt Backups gegen Backups gespielt, so klar. Aber ich hoffe, dass das mit 2 guten Spielern in der Line, die den Rest aufwerten, weil ein Spieler muss raus dafür, und ich hoffe, dass das unsere Line so weit aufwertet, dass wir dann auch ein Laufspiel haben. Entweder haben es die Spieler, die gespielt haben, noch nicht so ganz begriffen, wie das Laufspiel funktioniert. Das kann natürlich auch sein, aber das fand ich echt nicht wirklich, nicht gut. Muss ich einfach so sagen, Running Backs waren dann immer so ein bisschen mehr oder weniger gefundenes Fressen. War im Schnitt war es Yards per Attempt 4,5, wobei Skylar Thompson da 25 Yards von den 49 gemacht hat. Sonst sind es 11 Attempts mit 24 Yards. Das ist halt nichts. Ja. Miles Gaskin ist noch herausgestochen, weil er einen längeren Lauf hatte. Aber ansonsten war das nichts. Ja. Secondary White, unser Rookie, der hatte 1 Carry für minus 5 Yards. Sonny Michel hatte 2 Carries für minus 2 Yards. Nur um euch da mal so ein Gefühl zu geben. das war wirklich nicht gut. Das war einfach nicht gut. Und wenn ich dann ins Receiving gehe, da war es schon ein bisschen besser. 26 Targets wurden verteilt, sozusagen 20 Receptions. Lynn Bowden Jr. hat gezeigt, warum er vielleicht ins Roster gehört. Darüber sprechen wir dann natürlich nächste Woche. Und insgesamt war das Receiving-Spiel, das Passing-Game, schon deutlich besser als das, was im Lauf stattgefunden hat. Micho, glaubst du, dass das eine, also dass wir jetzt dieses Laufspiel noch nicht etablieren konnten? Jetzt sei es mal dahingestellt, dass ob wir das Laufspiel etablieren wollen, whatever. Das ist eh immer wieder so eine elendig lange Diskussion. Aber ich denke, wir werden versuchen, unser Laufspiel so mit einzubinden, dass das Passspiel möglichst effektiv ist. Und auch umgekehrt, also dass beides voneinander profitiert. Muss ich mir Sorgen machen?
Nein. Also Sorgen muss man sich immer machen, glaube ich. Das schon mal grundsätzlich. Aber ich finde, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Nein, es ist, glaube ich, nicht so, dass wir das Laufspiel nicht etablieren konnten, sondern dass wir das Laufspiel, werden das Laufspiel etablieren wollen. Wir wollten es aber nicht etablieren, denn in dieser Preseason wird normalerweise schematisch nichts von dem gezeigt, was wirklich nachher in der Season abläuft. Und genau deswegen unser Run-Game, wie es aussehen soll, haben wir gar nicht gesehen. Das Run-Game war einfach nur da, um einfach mal ein bisschen in den Rhythmus zu kommen, ein paar Spieler gegen eine Wand laufen zu lassen, ein bisschen Matchpraxis zu kriegen, gucken, wie die Spieler dann halt eben gegen richtige Defender aussehen. Punkt. Und das hatte nichts mit Scheme oder sonst irgendwas zu tun. Wirklich gar nicht. Und deswegen mache ich mir in der Beziehung keine Sorgen. Sorgen mache ich mir, wenn es im ersten Spiel plötzlich schief läuft. Dann fange ich mir an, wirklich Sorgen zu machen. Ja, aber in der Preseason, wenn jetzt das Laufspiel super funktioniert hätte, dann würde ich sagen, okay, wir wollen also in der eigentlichen Saison praktisch gar nicht laufen. Das wäre dann so meine Quintessenz. Ich glaube, dass es eigentlich fast schon genau das Umgekehrte passieren wird von dem, was du jetzt siehst.
Okay, na, da bin ich mal. Also werfen wir den Ball gar nicht. Nein, das war jetzt natürlich ein fast guter Witz, würde man, ich denke mal, kann man schon mal so sagen. Aber dann, wenn du nichts mehr zur Offense hast, was dir vielleicht bei den Sachen, die du geschaut hast, aufgefallen ist, würde ich zur Defense
übergehen. Ja gut, also was mir noch aufgefallen ist, Keeson Carter, dass der öfters als Fullback aufgelaufen ist.
Ja gut, er war aber sowieso Fullback und Tight End.
Ja, der war ein H-Back in Cincinnati. Mhm. Aber halt eben kein Fullback, sondern wirklich ein Halfback. Und ja, da muss man sagen, das hat das könnte ein gewisser Fingerzeig fürs Roster sein in meinen Augen. Darüber werden wir, glaube ich, nächste Woche reden. Und was mir noch aufgefallen ist, ist Preston Williams, der öfters sogar gespielt hat als Lynn Bowden Jr., meine ich. Aber ich glaube, der hat kein einziges Target bekommen. Und das, obwohl er eigentlich angeboten wird, er wird ja angeboten. Er wollte ja einen Trade und er wird auch angeboten werden. Aber er spielt halt auch einfach jetzt tatsächlich beschissen. Lynn Bowden Jr., man kann darüber argumentieren, ja, er gehört ins Roster. Man kann auch argumentieren, okay, er wurde bewusst so viel eingesetzt, um einen gewissen Trade-Wert für ihn zu erzeugen. Das ist, da kann man in beide Richtungen argumentieren, natürlich. Aber Preston Williams fand ich dann sehr auffällig. Der hat halt auch einfach keine Leistung zeigen können.
Er hat halt maximal ich glaube, bei 8 Passversuchen auf dem Platz gestanden und hat sonst noch im Special Team gespielt. Konnte da aber auch jetzt nichts Großartiges bewirken. War einen freien Lauf hätte er gehabt, aber gut, wie es immer so ist, nach einem Punt, ne? Entweder hast du halt im Moment das richtige Loch gefunden oder bist halt dicht und wirst halt rausgeblockt. So. Oder getackelt. Je nachdem. Aber ja, ein Target hat er nicht gesehen. Ich bin gespannt, was es wird mit ihm, weil man ist ja in Gesprächen. Und schauen wir einfach mal. Und bei Lynn Bowden Jr., die Diskussion werden wir wahrscheinlich dann nächste Woche haben, wenn Tobias dann auch wieder mit dabei ist. Gut. Die Defense hat uns so ein bisschen das Spiel gewonnen. Ich meine, auch das sind wir ja gewohnt. Kurz vor der Halbzeit stand es dann erst noch 6-14 und auf einmal stand es 20-14. Und zwar durch eine wirklich verrückte Interception von Elijah Campbell. Mit den Füßen hat er den Ball gefangen. Also das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Und dann einen Fumble beziehungsweise einen Forced Fumble von ich weiß gerade gar nicht, wer es genau geforced hat. Darius Hodge könnte es gewesen sein, meine ich. Und den Ball hat Sam Agwavone aufgenommen und in die Endzone getragen. Und auf einmal führten die Dolphins innerhalb von 2 Minuten, haben sie das komplette Spiel gedreht, führten 20-14 und haben dann mit 2 weiteren Field Goals das Spiel, die 26 Punkte, voll gemacht. Ein kurz, wo ich gerade Field Goal sage. Micho ist Jason Sanders zurück, 4-4, 2x50 Yards. Ist das der alte Kollege Sanders, den wir jetzt endlich wieder haben?
Ich will es hoffen. Also Sanders ist ein guter, um das mal ganz klar zu sagen. Und der hatte letztes Jahr eine beschissene Saison. Und in der NFL ist es sowieso, gerade bei Kickern, wird in meinen Augen viel zu schnell gefeuert. Muss man auch ganz klar sagen. Und die Teams, die in der Regel, weil jeder Spieler kann mal eine schlechte Saison haben, die Teams, die in der Regel an ihrem Kicker festgehalten haben, ich glaube Green Bay war zum Beispiel auch Matt Crosby, ne?
Genau.
Haben ja auch, der hatte auch eine ganz furchtbare Saison und so weiter. Ich glaube bei, also jeder, der an seinem Kicker festgehalten hat, hat danach in der Saison tatsächlich die Meriten geerntet. Und du hast vorhin die Chicago Bears angesprochen, die sind ein ganz gutes Beispiel. Boah, mein Namensgedächtnis. Seit ich mir die Haare nicht mehr färbe, wird mein Gedächtnis schlechter, glaube ich. Naja.
Cody Parkey oder wie meinst du?
Ja, genau, danke. Ich wollte gerade sagen, der Kicker, der auch mal bei uns gespielt hat. Der hat eigentlich keine schlechte Saison gespielt. Wird dann, also keine herausragende, aber auch keine schlechte, hat den öfter schon mal quasi auch den Bears wirklich, hat gut gekickt gehabt dann zwischendurch, hat ihn auch, ich will jetzt nicht sagen Game-Winning-Field-Goals, aber hat schon für einige Punkte gesorgt. Und dann haben sie keine Geduld. Dann Double-Doink und dann wird er gecuttelt und es werden 7 Kicker eingeladen. Und ich glaube, bis heute haben sie noch keinen, auf den sie sich verlassen können. Was hat es denn also gebracht? Hätten sie Cody Parkey stattdessen weiter durchgezogen, hätten sie wahrscheinlich zwar immer noch diesen Double-Doink-Kicker gehabt, aber wahrscheinlich mehr Punkte.
Vermutlich ist das richtig. Aber da muss man jetzt noch mal gespannt sein, was bei den Bears passiert und wie sie ihren Quarterback jetzt noch unterstützen oder eben nicht unterstützen. Das nimmt ja fast, das ist ja schlimmer als bei uns mit der O-Line gewesen, weil Justin Fields hat ja auch echt gar nichts, einfach wirklich gar nichts um sich rum. Aber ich bin gespannt, wie es für Justin Fields wird in der kommenden Saison. Gut, die Defense hat, habe ich ja schon gesagt, uns das Spiel so ein bisschen gerettet. Was so ein bisschen rausgestochen ist, ich habe den einen oder anderen Beatwriter. By the way, Omar Kelly ist kein Beatwriter mehr für die Miami Dolphins. Hat sich da, ich weiß gar nicht mehr genau wo, jetzt angeschlossen. Wird weiterhin die NFL covern, aber kein. Ich bin gespannt, ob er jetzt auch allgemein Sachen über die NFL schreibt. Da werde ich dann gespannt zuhören, was er dann mal zu sagen hat, wenn uns einen nicht mehr so wirklich betrifft und er sich nicht nur auf die negativen Dinge konzentriert. Das dazu, aber er hat ja gesagt, dass der Effekt von unter anderem von Jalen Phillips nicht groß genug war. Und ich habe das Spiel gesehen und habe es mir tatsächlich dann auch nochmal in eine 40-Minuten-Version reingezogen. Und ich dachte, der hat doch mindestens 2-3 Pressures in seinen 4 Pass-Rush-Situationen gehabt. Und ich heute, als ich mir das angeschaut habe, war ich wieder davon überzeugt, PFF hat 0. Und ich dachte so, So, der war halt einmal komplett in dem Gesicht von Kyle Trask. Nicht von Kyle Trask, kam dann erst, sondern von, ich hätte gesagt fast Blake Bortles, aber ich weiß es gerade gar nicht.
Blaine Gabbert? Ist es nicht Blaine
Gabbert? Stimmt, Blaine Gabbert. Und ich dachte so, Das fand ich interessant, dass der tatsächlich Zero Pressures hat, aber der Effekt fand ich auch relativ wild bei 13 Snaps von irgendeinem großen Effekt zu reden, weil die Defense hat insgesamt 74 Snaps gespielt. Also deutlich mehr. Das kam unter anderem dadurch, dass der zweite, der zweite Drive, ich 100 Snaps hatte ungefähr von den Buccaneers, der war unglaublich lang, war ein sehr schöner Drive, hat auch mit einem Touchdown geendet, das kann man nicht anders sagen. Insgesamt hat man gemerkt, dass die Absprache in der Secondary gefehlt hat, da bin ich aber nicht verwundert, weil diese Spieler werden nie wieder so miteinander spielen und tun dies auch nicht im Training. Dementsprechend ist das vollkommen in Ordnung. Da kann man dann vielleicht mal ein bisschen auf die Einzelgeschichten gehen. Und da Elijah Campbell war sehr gut, hat sich da so ein bisschen ins Rampenlicht gespielt. Für mich, Duke Riley fand ich auch sehr, sehr stark. War mir direkt aufgefallen. Das hat sich dann auch mit der PFF-Grade so ein bisschen gedeckt. Im Pass-Rush waren wir jetzt nicht ganz so dominant. Da hat es wirklich so ein bisschen gefehlt, aber auch das war mehr oder weniger zu erwarten, weil das Zusammenspiel in der Defense einfach fehlt. Und ansonsten fand ich es von der Defense okay. Die ersten zwei Drives waren wirklich so ein bisschen, da hat die Absprache einfach gefehlt, da war es ein bisschen rusty und danach war es dann aber gut. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hat uns das Spiel dann zwischenzeitlich gewonnen, weil sie eben diese zwei Drives hatten mit den Turnover, die haben uns das Spiel gewonnen. Auf Turnover kann man sich grundsätzlich nicht verlassen, auch das ist klar, aber es war schon mal schlimmer, beziehungsweise war es jetzt, ist mir nicht besonders negativ aufgefallen, das Ganze. Ja, das würde ich jetzt so defense-technisch einfach zu dem Spiel sagen, weil man kann halt nicht viel rauslesen, es war jetzt niemand, der übertrieben überragend war, also Elijah Campbell, den würde ich schon rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Ich fand, das Tackling war zwischenzeitlich deutlich fragwürdig. Das war nicht gut. Da hätte man den einen oder anderen Drive deutlich vorher stoppen können. Auch die beiden Scoring-Drives, also die beiden Touchdown-Drives gleich zu Beginn, wären mit gutem Tackling nicht so möglich gewesen. Und deswegen, ja, mal schauen, wie es jetzt im zweiten Spiel und im dritten Spiel wird. Aber ich denke, das bekommen wir in den Griff. Genau. Weiß nicht, wenn dir da noch was aufgefallen ist, Micho, dann darfst du es gerne jetzt auch sagen.
Ja, also was mir aufgefallen ist, ist, dass Verone McKinley 61 Snaps gespielt hat. Fand ich sehr interessant. Ich fand, er hat übrigens auch eine gute Figur gemacht. Ja. Besser als der Spieler, der 47 Snaps gespielt hat. Das war unser First-Round-Pick vor einiger Zeit. Unser Cornerback da. Unser Junge. Das war das eine, was mir aufgefallen ist. Und das andere war, dass Channing Tindall, unser Rookie, tatsächlich 14 Snaps in Special Teams gespielt hat. Und es wirkt halt so, als braucht er tatsächlich noch ein bisschen, also es aber noch relativ roh ist. Da muss man noch dran arbeiten. Und ich glaube, der wird relativ viel oft und viel in Special Teams spielen, um halt sich halt eben diesen Schliff zu holen, bevor er wirklich absolut in der Rotation eine klarere Rolle spielt, bis er dann irgendwann Starter wird. Ich meine, das ist das Ziel und ich glaube auch, dass wir das hinkriegen. Aber ob das in der ersten Saison direkt sein wird, wage ich fast schon zu bezweifeln. Das kann ich, was ich so gesehen habe, ein bisschen ausschließen und ich glaube, die Special Teams sind der richtige Weg.
Ah, ich weiß es nicht. Also dadurch, dass es gibt ja keine 22-Cam von dem Preseason Games, das ist ein bisschen schade. Deswegen kann ich das jetzt halt nicht so valid, also kann ich mich da jetzt nicht drauf mega konzentrieren. PFF hat ihn bei einer 86,9 Grade für dieses Spiel mit einer 90,5, also einer Elite Coverage Grade bei 14 Coverage Snaps. Er hat zwei Targets gekriegt, die wurden beide gefangen für insgesamt 5 Yards. Das ist nichts im Prinzip. Er hatte zwei Tackles, das waren zwei Run Stops. Und die Tackling Grade war einfach auch gut. Mit einer 76,1. Also ich denke schon, dass er durchaus Möglichkeiten bekommt. Auch durchaus, er hat auf jeden Fall Rotational Snaps, wird er einige sehen, da gehe ich von aus. Und das, was wir ja gesagt haben nach dem Draft, dass er über die Saison hin eventuell Elaine Roberts den Platz streitig machen kann, das kann ich mir immer noch vorstellen. Dafür fand ich das, was er gezeigt hat, ansprechend genug, um zu sagen, okay, für ein erstes Spiel war das solide Und darauf kann man definitiv aufbauen. Und da warte ich jetzt, also da bin ich wirklich die ersten 2, 3, 4 Wochen in der Regular Season gespannt, was da kommt. Weil, also ich fand's nicht so schlecht. Also wie gesagt, diese Coverage-Geschichten kann ich jetzt leider nicht mehr zu sagen. Ich habe es mir so ein bisschen angeguckt, das sah nicht schlecht aus, aber dazu fehlt halt wirklich die 22-Cam, um wirklich dann da mal ein bisschen tiefer einzusteigen und sich die Snaps von mehreren Seiten anzuschauen. Aber insgesamt fand ich es jetzt nicht so schlecht, wie du vielleicht.
Ich sag nicht, dass es schlecht war. Das Potenzial ist definitiv da und auch zu sehen. Ich finde, man merkt halt an einigen Stellen noch ein bisschen das Roh. Und ich sehe genauso wie du, dass er tatsächlich Landon Roberts ablösen kann. Das ist überhaupt nicht das Thema. Perspektivisch bin ich da vollkommen bei dir. Aber ich glaube, um eine endgültige Gewöhnung an die NFL zu sehen, wird er einige Spiele in der Hauptsache in den Special Teams spielen, bevor er dann in die Rotation kommt und dann stückchenweise besser wird. Ich glaube aber nicht, dass er so die tragende Rolle vor Ende der Saison spielen wird. Er wird im Laufe der Saison immer besser werden, ja. Dass er diese Saison schon Starter wird, der müsste ja, glaube ich, nochmal einen deutlicheren Sprung nach vorne machen. Aber das ist okay. Das ist echt okay, was da kommt. Wenn tatsächlich Verletzungen oder wenn er wirklich über die Rotation reinkommen muss, ist mir nicht bange. Der ist halt nicht schlecht, aber halt noch nicht, in meinen Augen, da widerspreche ich auch PFF, noch nicht auf dem Elite-Level, aber auf dem Weg dorthin. Dann irgendwann. Also die Entwicklung sieht man einfach.
Ja, gut. Da sind wir dann nicht so weit auseinander. Gut. Verone McKinley, werden wir gleich wahrscheinlich noch drüber sprechen. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich über ganz viele Personen gleich auch noch sprechen. Weil, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich in die Roster Prediction einsteigen wollen.
Ja, also ich habe tatsächlich auch nichts mehr. Hunter Long ist, meine ich, hat auch noch relativ häufig in Special Teams gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ja, also wirklich was fällt mir jetzt sonst so nicht mehr ein. Nee. Also klar, man kann über die Preseason, man kann über Preseason Overreaction sprechen. Es gab tatsächlich Gespräche darüber, dass Tyler Thompson so genial wäre, dass wir da vielleicht wirklich einen Hidden Gem gefunden hätten, dass er auf jeden Fall Backup wird, weil er besser wäre als Teddy Bridgewater und vielleicht sogar Tour herausfordern könnte, wo ich echt sage, ey, Gemach, ich glaube immer noch nicht, dass der überhaupt das Roster schafft. Und da sieht man halt den Stellenwert der Preseason, weil er hat tatsächlich gut gespielt. Besser als so manch andere Backups, denen vergleichbar viele Spieler fehlten oder so und die auch nur gegen Backups ran mussten. Ja, da hat er gut gespielt, aber meiner Meinung nach ist er immer noch ein Third String. Also von daher, so viel zum Thema Overreaction. Also ich glaube, das können wir erstmal beiseite lassen.
Ich sag da gar nichts gegen. Was ich mir, also ich glaube schon, dass er, wenn es zu Verletzungen kommt, einen Shot bekommen wird. Und ich würde es nicht ausschließen, dass er diesen Shot nutzen kann. Aber da gehört dann ganz, ganz viel zu. Das dazu. Und ja, du hast recht, Hunter Long hat tatsächlich auch 14 Special Teams Snaps gespielt, nicht Snaps. Genau. Das dazu. Gut. Kommen wir zur Roster Prediction und ich gehe kurz durch Tobis Roster Prediction durch. Der Kollege war auch davon ausgegangen, dass die Offense mehr Spieler hat als die Defense und hat sich auf 23 bis 24 Spieler für die Defense beschränkt. Er hat es nach Defensive End, Tackle, Secondary und Linebacker gemacht und hat bei Defensive Tackle Zeeler, Wilkins, Jenkins und Raekwon Davis, auf Defensive End Jalen Phillips, Ogbah, Melvin Ingram und maximal Darius Hodge. Okay, weil da kommen wir dann natürlich wieder zu Definitionsgeschichten. In der Secondary hat er nämlich dann Byron und Brandon Jones, Howard, Holland, Rowe, Alexander, Needham und Crossen und Fijadelum. Die hat er in der Secondary. Und dann kommen die Linebacker, Baker, Van Ginkel, Tyndall, Roberts und Riley. Das sind quasi die 23 bis 24 Spieler hat dann natürlich einige Battles hinten raus. Iguavone steht noch auf der Liste, Igbenogany steht auf der Liste. Gustin hatte auch noch auf der Liste. Sind alle Spieler, wo man dann sich bestimmt drüber austauschen muss, beziehungsweise wo es dann interessant wird. Gut, Micho, wie möchtest du anfangen? Hast du eine Gruppe, mit der du anfangen möchtest?
Also ich kann direkt mal sagen, ich habe 25 Spieler in der Defense. Das ist tatsächlich ja vergleichsweise vergleichsweise viel. Ja? Und ich habe sowohl was Linebacker und die Liner, also die Front Seven angeht, als auch was Cornerbacks und Safeties angeht, so ein bisschen eine Einordnungsfrage, weil man könnte eigentlich fast schon sagen, okay, Front Seven und Backfield. Aber ich glaube, ich würde mit den Safeties anfangen. Mhm. Da habe ich tatsächlich 5.
Ich auch.
Ich habe, das ist jetzt ein absoluter Schocker für dich, das weiß ich, aber Javon Holland, den habe ich gesetzt.
Oh mein Gott.
Brandon Jones, ich weiß, das findest du auch komisch. Eric Rowe, Clayton Fidegelum, Verone McKinley habe ich auch. Weil ich glaube, und da muss ich jetzt einfach noch mal kurz mit auf die Cornerbacks eingehen, ich glaube, dass uns im Backfield, gerade was reine Cornerbacks angeht, ein bisschen die Tiefe fehlt. Ich glaube aber, dass ein Spieler wie McKinley tatsächlich zum Beispiel mal im Slot oder sowas auch auf Cornerback aushelfen kann und auch einige andere. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden zu sagen, ja, ich nehme 5 Safeties mit. Das ist ein bisschen mehr, als man gemeinhin eigentlich braucht, eben um da die Cornerback-Gruppe quasi zu unterstützen. Das ist so der Hintergrund des Ganzen. Und dementsprechend hat man da eventuell auch ein bisschen mehr Platz und die Positionsgruppe ist dementsprechend vielleicht ein bisschen größer, als man gemeinhin annehmen würde.
Ja, ich bin auch bei 5. Ich habe tatsächlich 4 auch und ich habe halt nachher wirklich dieses Battle zwischen Elijah Campbell, der bisher in NFL nie wirklich Fuß gefasst hat. Der hat bei vielen gespielt, aber halt, also er war bei in vielen.
Du hast auch Javon Holland.
Ja, den hatte ich, habe ich.
Unglaublich.
Als Nummer 4. Weil er im Training heute 2 Interceptions gegen Tua gefangen hat. Deswegen habe ich den auf 4 und nicht auf 5 bei den Safeties. Ja, hat es knapp geschafft. Und dann ist halt wirklich die Frage: Elijah Campbell oder Verone McKinley? Das ist für mich, also Verone McKinley müssen wir nicht mit reinnehmen, weil ich glaube, der wird von irgendeinem anderen Team genommen, wenn wir ihn ins Practice Squad nehmen. Das kann ich mir halt sehr, sehr gut vorstellen. Und das ist halt so ein Thema, wo ich habe 24 Spieler und ich würde McKinley tatsächlich mitnehmen und würde quasi in der Secondary dann insgesamt 12 Spieler haben. Genauso wie letztes Jahr hatten wir auch 7 Cornerbacks, 5 Safeties und ich würde jetzt halt aufgrund dessen, dass wir da sehr, sehr fluide sind, vielleicht 6-6, beziehungsweise kann man halt Verone McKinley, eventuell auch Elijah Campbell, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber
ich habe Elijah Campbell tatsächlich bei Cornerback einsortiert.
Ah, du hast ihn aber mit drin.
Ja, aber okay. Bei Cornerback. Deswegen sage ich, da ist die Grenze tatsächlich, und das ist die Grenze fließend. Ich finde, gerade in der Defense muss man eigentlich 2 Positionsgruppen haben, nämlich Front 7 und Defensive Backfield. Einfach aus dem Grund, weil, und das tun mittlerweile fast alle Defense, aber wir sind da schon ein gutes Beispiel immer schon für gewesen jetzt, und das heißt immer schon, tatsächlich ist das noch, kommt das noch aus Flores, eben, dass wir extrem flexibel sind und Spieler eigentlich in der Regel wirklich komplett nicht auf eine feste Position so einfach zuzuordnen sind, es sei denn unsere Defensive Tackles vielleicht. Aber das ist auch schon fast alles. Ja, Eric ja. Rowe und Javon Holland auch noch. Aber tatsächlich viele andere wechseln halt oft auch. Du spielst halt dann gerne mal eine Dime Defense oder sowas und hast da halt eben auch Safeties, die halt eben einfach Cornerback spielen. Punkt.
Ja, da widerspreche ich dir gar nicht. Das passt soweit. Gut, dann würde ich sagen, ich mache einfach mal auf Cornerback weiter. wenn wir, weil dann haben wir die Secondary fertig. Xavier Howard, Byron Jones und Nick Needham logischerweise so als die ersten drei, und als die zweiten drei hätte ich dann Mackenzie Alexander, Keon Crossen und Noah Igbinoghene. Mackenzie Alexander ist halt, ich bin, die letzte Saison von Mackenzie Alexander war einfach grottenschlecht. Von 118, lass mich kurz gucken, von 116 Cornerbacks, die Mindestanzahl an Snaps gespielt haben, war Mackenzie Alexander die 116. Ja, das kann man sagen, schlechter geht's nicht, und wahrscheinlich ist das in seiner ganzen Saison, in seinem ganzen Karriere ein absoluter Negativpunkt. Er hatte 2018 und 2019, 2018 war wirklich super gut, also gut. 2019 war gut. 2020 war dann schon eher mehr starkes Mittelmaß, also Mittelmaß bis vielleicht nicht ganz so gutes Mittelmaß. Und 2021 war ein Griff ins Klo. So, das war es einfach. Und jetzt ist halt die Frage, kommt er da wieder raus? Ich glaube schon, dass man das schaffen kann. Und er ist ja noch 28. Also, der hat noch ein, zwei Jahre, sollte er mindestens im Tank haben. Aber für mich ist das ein Spieler, wo ich sage, eventuell hätte es bessere Möglichkeiten auf dem Markt gegeben. Wir haben ihn zum Training da gehabt. Gar keine Frage. Und er hat da gut ausgesehen. Dementsprechend muss man da auch natürlich irgendwie den Coaches Credit geben, beziehungsweise denen da so ein bisschen vertrauen, weil ich sitze hier in meinem fast immer noch bequemen Stuhl. Ja, chill hier rum und guck mir irgendwelche Stats an und guck mir ein bisschen Tape an und sag, ja, der kann gar nichts. Ich weiß aber nicht, wie der sich anstellt. Ja, was kann der genau? Wie sieht der im Training aus? Und so weiter und so fort. Da gebe ich dann doch den Credit ein bisschen mehr an unsere Coaches, die sich damit mehr auseinandersetzen, weil die damit auch ihr Geld verdienen und dementsprechend auch viel mehr Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Insgesamt war es letzte Saison einfach nicht gut. Er hatte ein, zwei gute Spiele. Die waren meistens gegen Detroit. Beide Detroit-Spiele waren einfach gut von ihm, aber gut, Detroit. Gegen die Bengals wurde er komplett auseinandergenommen. Das war halt einfach nicht gut. Gegen Carolina war es bescheiden. Gegen Dallas sah er nicht gut aus. Also da gab es einige Spiele, wo er schön auf den Hosenboden gesetzt wurde. Also ich bin vorsichtig skeptisch. Ich glaube, dass er nicht so schlecht sein wird wie letztes Jahr, weil das war wirklich ein Dip. Einfach in seiner Karriere und mit Abstand die schlechteste Saison. Seine Rookie-Saison lasse ich mal ein bisschen außen vor, weil da hat er auch kaum gespielt. Und danach war es eigentlich immer Durchschnitt oder besser. Die zweite Saison war auch noch nicht so gut, aber als er sich dann etabliert hat, war es einfach gut. Deswegen, ja, bisschen Bauchschmerzen. Muss man sehen, wie er sich anstellt. Das so ein bisschen von meiner Seite aus. Und ich glaube einfach, dass er fast schon gesetzt ist, weil wir ihn ja extra geholt haben, nachdem sich Trill Williams, der vermutlich fürs 53er Roster schon mehr oder sicher dabei war, als er sich verletzt hat. Dementsprechend gehe ich eigentlich davon aus, wenn nichts Großartiges passiert, dass Mackenzie Alexander auch den Roster-Cut schafft, den 53er. So, das war ja, meine Ausführungen zu den Cornerbacks. Jetzt darfst du gerne noch deine Cornerbacks sagen, und ich denke, dann haben wir wahrscheinlich mindestens noch eine Personalie, über die wir noch sprechen.
Ja, also vielleicht grundsätzlich, als ich die Cornerbacks aufgestellt habe, ich wollte eigentlich mit den Cornerbacks anfangen, weil ich gesagt habe, oh, das ist ja am einfachsten, so nach dem Motto. Wir haben eine Top-Gruppe mit Howard, Jones und Needham in der Spitze. Und in der Tiefe fehlt es dann. Tatsächlich hatte ich bei allen anderen relative Probleme, und Mackenzie Alexander, den ich tatsächlich neben Howard Jones und Needham auch dementsprechend gesetzt habe für das 53er Roster, ist es so, dass ich tatsächlich sage, er hat mal gute Leistungen gezeigt, er hat Erfahrung in der NFL, und als Backup auf den hinteren Positionen, ganz klar, finde ich, ist es ein No-Brainer, dass man ihn nehmen kann. Vor allen Dingen, glaube ich, er kriegt das Minimum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber da müsste man Tobi fragen, der ist ja der Cap-Spezialist. Also ich finde die Wahl eigentlich echt okay. Das heißt, ich habe da vier Cornerbacks, ich hatte ja fünf Safeties, und ich habe jetzt noch zwei weitere dazu genommen, nämlich Keon Crossen, den habe ich auch genommen, und eben schon angekündigt, wen ich als Cornerback einsortiert habe, Elijah Campbell. Das heißt, ich habe 6 Cornerbacks, 5 Safeties. Mein Defensive Backfield startet also mit 11 Spielern. Tatsächlich spielt da McKinley eine relativ entscheidende Rolle. Ich habe ihn sogar, was den Death Chart bei mir eigentlich angehen würde, vor Clayton Fedegelon, den ich ja vor allen Dingen dann im Special Teams einsetzen würde. Und McKinley tatsächlich auch so ein bisschen als einen, der auch sehr viel, genauso wie Campbell, beide, die sehr viele Positionen in der im Backfield übernehmen könnten, die sehr versatil spielen und dementsprechend da auch beide Rollen im Prinzip einnehmen können. Und das war auch der Grund, warum ich sie definitiv mit drin haben wollte im Vergleich vor anderen. Einfach, weil ich gesagt habe, von wegen, die sind flexibler einsetzbar. Das ist so der Punkt. Also ich habe 6 Cornerbacks, 5 Safeties und du hast gesagt, du möchtest über eine Person noch reden.
Ich dachte, wir sprechen jetzt noch über unseren ehemaligen First-Round-Pick. Und zwar Noah Igbinoghene.
Ich bin drum rumgekommen. Ich wollte ihn. Also, darf ich anfangen?
Du darfst anfangen, ja.
Ich muss dazu sagen, er hat ein sauschlechtes Camp eigentlich. Das heißt, er verbessert sich etappenweise. Wir reden davon, er verbessert sich etappenweise, dass er irgendwann mal an dem 53er-Roster stuppern könnte. Er hat in meinen Augen, was ich gesehen habe, auch nicht gut gespielt jetzt im Preseason-Spiel. Ich glaube, der Zug mit der Entwicklung ist einfach abgefahren. Wenn sich ein Spieler so langsam entwickelt, wie das Noah Igbinoghene, unser letztjähriger oder unser langjähriger First-Round-Pick, wie auch immer ich das ausdrücken will, wenn sich ein Spieler so langsam entwickelt, ist da in meinen Augen auch nicht mehr ein wirklich konstanter Entwicklungssprung mehr zu erwarten. Erfahrung hat er mittlerweile, Geld kostet er eine Menge, wahrscheinlich wird Tobi jetzt sagen, ja, aber ihn behalten ist günstiger als ihn cutten. Ja, schön, aber ich habe lieber einen Keon Crossen und einen Elijah Campbell und einen Verone McKinley im Roster als nur Igbinoghene, weil ich mir von denen einfach mehr verspreche. So. Das hört sich jetzt hart an, aber für mich ist das die Bezeichnung für Bust. Also der ist so ein ganz klassisches Beispiel für Bust. Und das haben viele Teams. Und da müssen wir der Wahrheit ins Auge blicken. Ja, die NFL liebt ihre First-Round-Picks. Wir lieben unsere First-Round-Picks auch. Und wir denken immer, ja, aber es gibt doch einen Grund, warum der so hochgepickt wurde. Ja, aber das war mal.
Ja, also es ist tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast. Er kostet uns im Endeffekt mehr, wenn wir ihn cutten, als wenn wir ihn behalten. Das Tragische finde ich eigentlich, also wenn ich mal paar Spieler, die vermutlich, also ich gucke hier gerade, die haben es alle nicht geschafft. So, du gehst ja, also Verone McKinley hast du ja dabei.
Ja, habe ich dabei.
Devin Holland hast dabei. Okay. Kurzer Spoiler, hast du Channing Tindall im Kader? Ja, ne?
Ja, doch. War okay. Knapp, aber ja.
Wären nur
dabei, falls du das fragen willst.
Ja. Den brauche ich gar nicht mehr. Weil Noah Igbinoghene ist ja schon seit 2020 in der NFL. Ja. Er wäre, wenn er den Roster schafft und die Spieler, die ich hier oben, da ist so ein Darius Hodge, den habe ich vorhin schon genannt, weil es so ein Roster-Borderliner, Elijah Hamilton, Cornerback, Cameron Good, Edge Defender, das sind so Spieler, wo ich jetzt gerade das Alter nicht direkt zu habe. Noah Igbinoghene wäre, wenn die drei genannten Spieler, McKinley, Tindall und Holland dabei wären, unser viertjüngster Spieler in der Offense. Finde ich, also nicht.
Ich würde sagen, in der Defense. Oder spielt der neuerdings Offense?
Ja, der spielt alles. Entschuldigung. Das finde ich immer noch krass, weil ich habe gerade auf das Alter geschaut bei Spotrac, weil ich so ein bisschen geguckt habe, okay, was würde uns dies kosten, was würde uns jenes kosten? Und ich dachte, hä? What the fuck? Was bin ich sehend? Und er kostet uns dieses Jahr 3,069 Millionen und würde uns tatsächlich 4, irgendwas Millionen kosten, wenn wir ihn cutten. Und ja, ich hatte ihn damals auch sehr hoch. Ich hatte ihn ja als First Round Borderliner in meinen Predictions drin, damals im Draft. Das, was ich bisher gelesen habe, ist das Camp solide bis okay. Er trainiert mit deutlich besseren Spielern jetzt, muss sich gegen deutlich bessere Spieler beweisen. Und wenn er nicht jedes Mal gegen Tyreek Hill verbrannt wird, dann ist das für mich zumindest schon mal ein Start in die richtige Richtung. Natürlich reicht es nicht. Natürlich nicht. Aber Ich glaube, dass er dieses Jahr noch bekommt, egal was passiert, weil er einfach auch dieses Jahr erst 23 wird. Ja, er hat Vertrag bis 2025, also sind noch quasi 3 Jahre, die er auf dem 5-Jahres-Vertrag sitzt, wenn ich das jetzt...
Ja, der hat erstmal nur 4 Jahre plus die Option, ne?
Genau, dann sind es tatsächlich, also die 2 Jahre hat er noch und dann wäre 25 quasi das Option-Year, was unrealistisch ist. Und dann schauen wir einfach mal. Aber ja, ist, finde ich, immer noch eine krasse Nummer irgendwie. Also, dass er halt immer noch so jung ist. Und ich, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Klar, ich glaube nicht mehr dran, dass daraus jetzt ein heftig guter Cornerback wird. Aber einer, der im soliden Mittelfeld mithalten kann, wäre ja schon mal ein Anfang. Und dementsprechend einfach mal schauen, was dabei rumkommt und wie es jetzt zu Ende geht mit Noah Igbinoghene. Und ich glaube tatsächlich, dass er aber dies Jahr noch den Roster-Cut schafft. Ich denke, eine interessante Diskussion und auch für euch da draußen. Was denkt ihr, Noah Igbinoghene, wird er es nochmal schaffen in den Kader oder wird es das Ende bei den Miami Dolphins sein? Oder, Micho, auch eine Frage an dich, finden vielleicht noch einen Trade-Partner, weil er war ja First-Round-Pick. Wir wissen, dass die NFL ihre First-Round-Picks liebt. Gibt es noch einen Trade-Partner?
Tatsächlich fehlt mir der Glaube daran. Ich glaube, die Teams würden darauf warten, dass man ihn cuttet, um ihn noch einzustellen, weil er hat einfach zu wenig Leistung. Jetzt auch in der Preseason wieder. Zu wenig Leistung, zu wenig gute Snaps gezeigt, als dass jemand sagt, von wegen, ich investiere einen 7. Runden-Pick oder sowas. Also Texans wären dafür prädestiniert gewesen, aber da scheint ja jetzt plötzlich vernünftige Leute am Werk zu sein. Von daher glaube ich tatsächlich nicht, dass wir einen Trade-Partner finden. Leider, denn ich würde für ihn gern zumindest noch einen 7. Runden-Pick kriegen. Auch wenn das nicht wert ist in meinen Augen, aber ja.
Wow. Keine Liebe für First-Round-Picks. Nee, aber dann passt das schon nicht. Aber darüber, ich denke, sollte man auf jeden Fall sprechen, weil es eine mehr oder weniger wichtige Personalie ist. Also er ist mit 3 Millionen Nummer 21, was den Check angeht, den er bekommt an Geld, gleich hinter Jason Sanders, gleich vor Keon Crossen. Dementsprechend einfach mal schauen, was aus Noah Igbinoghene wird. Gut, dann bleiben uns quasi die Front 7 sozusagen übrig. Wo wollen wir anfangen?
Es ist halt immer schwierig, die genau einzuordnen, die Positionsgruppen.
Ne? Wollen wir einfach kurz ich habe ein Fragezeichen auf Defensive Tackle und ein kleines Fragezeichen auf Linebacker.
Ja, sollen wir mit der D-Line einfach mal anfangen, was wir da alles haben? Es sind ja nicht nur Defensive Tackle.
Genau.
Oder mehr, aber ja.
Also, ich habe quasi 6 Spieler, weil ich bei Jalen Phillips und AVG die als eher Outside Linebacker als Edge Defender sehe.
Okay.
Dementsprechend habe ich die bei den Linebackern, aber das ist halt gerüppt wie gesprungen. Dementsprechend sind meine dort
Linebacker oder Defense Liner?
D-Liner. Ich wollte nur sagen, weil sich wahrscheinlich alle erst direkt wundern, warum die beiden nicht dabei sind, um die Leute da gleich erstmal zu beruhigen. Weißt du, sonst kriegen die gleich Puls und ich will nicht, dass sich unsere Zuhörenden schon während der Preseason bei unserem Podcast schon Puls bekommen, sondern erst nach unserem ersten Saisonspiel oder vor dem ersten Saisonspiel gegen Big Mac Jones, gegen McCorkle. Und zwar Christian Wilkins, Zach Zieler, Emmanuel Ogbah, Raekwon Davis, Melvin Ingram und dann habe ich tatsächlich Benito Jones.
Okay. Ja, sind wir fast gleich auf. Ist heute sehr, sehr harmonisch alles. Aber stellt sich auch relativ leicht auf. Also ich muss dazu sagen, dass ich Melvin Ingram tatsächlich, weil der auch als Outside-Linebacker gerne mal gilt, auch auf die Linebacker-Position gesetzt hat.
Okay, ja, da bin ich halt, also ich weiß nicht, ob er noch die Spritzigkeit mitbringt für einen Outside-Linebacker. Dementsprechend habe ich ihn eher auf Defensive End, aber das ist ja, darüber jetzt zu diskutieren, ist halt unglaublich schwierig, sag ich mal.
Ja, also ich habe auch 6. Also von daher, ich habe auch Wilkins, Davis, Ogbah, Zieler. Ich habe auch Benito Jones, der ja ein gutes Camp hat. Und ich habe tatsächlich dann lange überlegt, das war tatsächlich so ein Roster-Borderliner, wo ich überlegt habe, gehe ich nur mit 5 oder gehe ich mit 6 D-Linern rein, wenn man Ingram nicht nimmt. Und habe dann tatsächlich mich entschieden, mit 6 D-Linern reinzugehen und habe John Jenkins genommen.
Ja, bei John Jenkins, den habe ich jetzt halt rausgenommen, weil wir halt auch 1 Million an Capspace sparen, wenn wir ihn cutten. Sparen wir bei Benito Jones vermutlich auch, wenn wir ihn cutten, oder die 825.000. Aber da bin ich dann einfach, ja, ich war jetzt nicht, also John Jenkins war okay letztes Jahr, aber da war, finde ich, unsere Qualität insgesamt so gut, dass ich glaube, dass Benito Jones auch mitgezogen werden kann. Und ich glaube auch, dass der dann den nächsten Schritt machen kann. Und John Jenkins wird in der Regel mit 33 eher schlechter als stärker. Und dementsprechend habe ich mich quasi gegen John Jenkins entschieden. Das waren die Gründe dagegen. Ich kann verstehen, wenn man ihn dabei hat. Für mich ist es das, also Benito Jones, John Jenkins ist für mich persönlich von dem, wie gesagt, ich bin nirgendwo irgendwie jetzt in irgendwas involviert, aber das ist für mich tatsächlich ein Battle, wo ich glaube, das ist wirklich ein Battle. Also für mich zumindest auf dem Papier und von dem, was ich lese und sehe.
Kann ich vollkommen mitleben.
Sehr, sehr cool. Ja, und der Rest, die anderen stellen sich von alleine auf.
Das ja, also ich glaube, über Davis und Wilkins als unsere Anker im Zentrum machen wir gar nicht reden.
Ja, Sila eher als Davis, nach dem, was da abgegangen ist letztes Jahr.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ist auch noch, ja gut, aber auch Davis, ne? Also, und Ogbar hat halt jetzt über zwei Saisons gezeigt, von wegen, dass er tatsächlich gut ist. Ja. Und dass er in unserem System funktioniert. Wir haben ihm einen langen Vertrag gegeben, aber auch, ist auch ein No-Brainer, dass er da reinkommt. Also die 4 haben sich von selbst aufgestellt. So.
Genau. Und dann, ist halt der Rest ist dann quasi Jalen Phillips, Andrew Van Ginkel, Jerome Baker, Len Roberts, Duke Riley, Channing Tindall. Und dann ist halt Sam Iguavone wäre bei mir halt so noch dieser Roster-Borderliner. Wo ich halt, also ich habe die Offense nicht gemacht bis jetzt, deswegen ist das für mich so eine Personalie, genauso wie quasi John Jenkins, McKinley. Das sind so 3 Spieler, die ich halt so auf dieser Kippe habe. Benito Jones, John Jenkins als einer von den beiden. Und je nachdem, was bei der Offense ist, muss man sich dann anschauen, ob es einer mehr von der Offense wird oder doch vielleicht einer mehr von der Defense. Und das sind so die Fragen, die sich für mich persönlich darstellen. Und das ist für mich, wäre für mich dann so das, was auf Linebacker dann rumläuft.
Also ich hab auch lang hin und her überlegt, ich habe die Offense schon gemacht, habe da an einer Stelle tatsächlich auch überlegt, wie ich es wirklich mache. Fand ich an einer Stelle nicht ganz so einfach, ist auch noch ein bisschen stochen im Dunkeln gewesen. Aber ich habe bei den Linebackern, ich habe 8 Linebacker mitgenommen und die decken sich mit dir. Ich habe Baker, AVG, Ingram, wenn man ihn halt dementsprechend zu den Linebackern zählt, Phillips, Elton Roberts, Tindall, Duke Riley und Sam Egwavon. Das sind meine Linebacker. So. Und das ist, als da kriegt man schon eine gute Front 7 hin. Da kriegt man auch einen, glaube ich, einen relativ guten Second String hin. Dahinter wird's dünn. Aber bei welchem Team wird das nicht? Muss man auch mal ganz klar fragen. Und ich glaube, mittlerweile muss uns bei der Front 7 nicht mehr bange werden. Wenn ich mir halt so diese Roster-Ausstellung angucke, ist es tatsächlich eher der Second- und Third-String im Defensive Backfield, wo man überlegen muss und wo man ein bisschen basteln muss. Das war so die Quintessenz, die ich da rausgezogen habe letztendlich. Aber gerade was die Starter angeht, bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Also muss ich sagen, haben wir immer noch eine sehr, sehr gute Defense. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wenn Leute, die ich als Experten sehr schätze, ich will jetzt hier keine Namen nennen, nicht als ja, ich schätze wirklich, also du weißt ja, von wem ich rede, Rico. Ich habe viel Liebe übrig für deutsche NFL-Journalisten, für die meisten zumindest, vor allen Dingen die von der schreibenden Zunft. Ich habe hohen Respekt vor den meisten Journalisten, was das Thema was einfach die Kompetenz angeht. Und dann verstehe ich nicht, wenn einer von den Leuten, die ich da so hoch schätze, tatsächlich sagt, naja, ob die Dolphins eine Top-10-Defense kriegen, ich meine, es wurde positiv gesagt, ja, sie könnten vielleicht irgendwann eine Top-10-Defense sein. Ey, Leute, meiner Meinung nach, wenn ich das so sehe, ist es gar keine Frage, ob wir eine Top-10-Defense sind. Und das mache ich noch nicht mehr immer hundertprozentig an Stats fest, sondern ich glaube, es ist vielmehr die Frage, schaffen wir die Top 5? Was hart genug wird.
100%. Ich habe mich auch sehr gewundert darüber. Weil klar, welche Spieler fehlen uns denn? Effektiv fehlt uns kein direkter Spieler, sondern uns fehlt der Head Coach. Ja, man muss halt sehen, wie sich unser Defensive Coordinator halt ohne seinen Head Coach macht. Das war ja letztes Jahr so ein bisschen die Diskussion, ob oder inwiefern Brian Flores letztes Jahr dann wieder das Playcalling an sich gerissen hat, wie stark, das ist ja auch nie rausgekommen. Und dementsprechend, ja, muss man dann mal schauen. So würde ich das jetzt beschreiben, ohne da wirklich tiefer drauf einzugehen. Aber ich hatte die gleichen Gedanken und dachte so, okay, warum auch immer die Dolphins jetzt auf einmal so viel schlechter sein sollten, hat sich mir nicht erschlossen, wieso sie auf einmal aus den Top 10 rausfallen. Weil klar haben sich andere Teams nicht verschlechtert oder sind besser geworden. Ja, aber ein Team, was jetzt über 2 Jahre eigentlich, wenn ich die letzten 2 Jahre zusammennehme, dann sind die Dolphins eine Top 3 Defense gewesen. Über die letzten 2 Jahre verteilt, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, siehst du das ähnlich? Also Top 5 wäre auf jeden Fall.
Ja, gar keine Frage. Ich meine, wir haben einen Stil, ich glaube, das wurde ein bisschen daran festgemacht, dass wir einen Defense-Stil haben, wo die meisten Defense schematisch mittlerweile anders spielen. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm und ich mag unser Defense-Scheme, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das flexibel, ich finde es aggressiv, ja, natürlich kann das in die Hose gehen, aber wir haben noch die Spieler, die Qualität haben, gerade in der Secondary, wenn unsere Starter auf dem Feld sind, das abzufangen. Also vielleicht, wenn ich was weiter aushole, es wurde ein bisschen kritisiert, dass wir sehr blitzlastig sind, dass unsere unser Pass Rush eigentlich mehr davon abhängt, dass wir blitzen, dass wir und vom Scheme erzeugt wird, dass wir da weniger über rein individuelle Klasse kommen. Man kann darüber streiten, ob Jalen Phillips jetzt nicht vielleicht noch hochkommt, noch besser wird. Jalen Phillips wurde auch etwas schlechter gesehen, als er in meinen Augen war. So, und da hat man dann einfach argumentiert, das ist heute halt nicht mehr so standesgemäß. Im Prinzip macht man es so, dass man wieder mehr auf Sicherheit geht, weil man gerne mal beim Blitzen auseinandergenommen wird. Ja, aber wir haben die Qualität, dass vielleicht, wenn Howard und Jones in 2 Jahren oder in 3 Jahren abbauen, dass wir dann unser Defense-Scheme überdenken und neu erfinden müssen, ist ja keine Frage. Aber im Moment haben wir noch die Qualität, so eine Defense zu spielen, die quasi jede Offense richtig vor Probleme stellen kann. Denn kein Quarterback mag diesen Druck. Kein Quarterback kann es leiden, wenn der Druck von allen Seiten kommt. Auch eine Patrick Mahomes, der ja so gehypt wird, kann das nicht leiden. Und auch damit kriegt man ihn. Ja, auch ein Kyler Murray kann das nicht leiden oder so. Also da kann man jetzt viel erzählen. Über Tom Brady rede ich gar nicht. Der kann Druck sowieso nicht leiden. Aber das wird so wird argumentiert und dann wird gesagt von wegen, ja, dann sind wir halt keine Top 10. Und sorry, das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. Ich verstehe auch die Argumentation nicht. Es ist nicht nur so, man kann sich sicherlich darüber streiten, über Sinn und Unsinn von solchen Rankings und wie man die ganz genau bewertet und wie das überhaupt gemacht wird, dass man sagt, der eine ist Top 11 und der andere Top 10. Was macht den einen, woran macht man das genau fest oder sowas? Da kann man sich sicherlich drüber streiten. Aber auch die Argumentation, finde ich, hinkt halt total, wenn ich mir halt dieses Roster angucke und wenn ich mir angucke, womit wir damit mit diesem Roster in der Lage sind. So. Entschuldigung, genug in Rage geredet.
Ja, also ich bin da sowieso einfach zutiefst enttäuscht, weil, ja, ich meine, was ist los mit den Leuten? Das ist das 2. Jahr in Folge, wo sie nicht über Andrew van Ginkel sprechen.
Das hat der Experte allerdings getan, das muss man sagen.
Hä?
Über AVG und Sieler.
Nee.
Beide hat er auf dem Schirm gehabt.
Nee.
Doch.
Nee, habe ich das überhört?
Vielleicht hast du es überlesen.
Okay. Du redest über den Bericht. Okay, ja, never mind. Ich rede über das hörende Medium, das hörende Medium ergänzt das lesende Medium in dem Fall.
Im hörenden Medium wurde zum Beispiel Channing Tindall komplett ignoriert.
Ja, und auch Andrew van Ginkel. wo ich mir denke, der spielt seit, ich glaube, der in den letzten beiden Jahren zusammen 2000 Snaps, natürlich Special Teams Integrated. Aber, hä? So, ich war echt so, hä, Leute, warum vergesst ihr ihn? Und ja, ich habe einen Crush auf Andrew Van Ginkel, I know, aber, hä, das ist so ein elementarer Bestandteil und der bekommt so viele Snaps, dass du ihn ja eigentlich nicht ignorieren kannst. Aber offensichtlich kann man das. Und das ist auch okay. Aber wie gesagt, zur Bewertung des Ganzen sehe ich es auch wie du. Und ja, jetzt kann man uns vorwerfen, dass wir natürlich Dolphins-Fans sind und das ja viel, viel besser sehen, als es eigentlich ist. Aber
für mich persönlich, also muss man immer dazu sagen, haben wir nun mal auf.
Ja, ist
wobei man auch sagen kann, wir sind eher, wie war das, Hometown-Doubter.
Ja, oder halt so, aber es ist ja, wo ich sage so, okay, Leute, ich denke schon, ich wüsste jetzt nicht, nur, also natürlich, wenn unser Defensive Coordinator nur ins Klo greift, dann haben wir ein Problem. Das sehe ich aber nicht. Dafür ist die Erfahrung von den Spielern, die jetzt da sind, einfach zu groß, dass das komplett auseinanderfällt. Dementsprechend sehe ich unsere Defense auf jeden Fall in den Top 10, mit dem Potenzial auf jeden Fall Top 5 zu sein. Und da kommt es für mich aber auch darauf an, wie stark kann unsere Offense die Defense dieses Jahr entlasten. Weil das ist ja das, was irgendwie so für mich gerade in der ersten Hälfte der Saison so ein bisschen Thema war. Die Entlastung der Defense durch die Offense war non-existent und dementsprechend konnte die Defense gegen Ende der Spiele selten noch mithalten. Und das ist einfach ein Problem. Und ich hoffe, dass das dieses Jahr besser wird. Ich glaube, dass das dieses Jahr besser wird. Und bin gespannt, wie es denn dieses Jahr besser wird. Und dann, the sky is the limit. Das gilt nicht nur auf unserer Quarterback-Position, würde ich sagen. Wow. Ja, den musste ich tatsächlich irgendwann mal unterbringen. Den habe ich schon länger auf dem Schirm, diesen fulminanten Witz.
War das nicht irgendwie so, dass Namenswitze so die unterste Kategorie von Witzen in dem Sinn, was wir hier machen? Ich habe das irgendwann mal gehört. Ich meine, ich tendiere ja auch dazu, so schlechte Namenswitze zu machen oder sowas. Aber ich habe da irgendwann mal gehört, das wäre so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann.
Ja, dann ich meine, ich könnte mir wahrscheinlich noch ein paar überlegen. Aber was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, Spieler, die rausfallen bei uns, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist unter anderem Brandon Scarlett, ja, der ja eigentlich jetzt kein Unbekannter bei den Dolphins ist.
Ich hatte ihn zuerst drin und habe ihn dann tatsächlich rausgenommen.
Ja, bei mir hat er auch keinen Platz einfach gehabt.
Also bei mir hat er so ein bisschen gekämpft gegen Sam Agarwal und verloren.
Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich meine, er hat bei uns letzte Saison 100, auch in Anführungsstrichen nur 165 Snaps gespielt. Es ist ungefähr auf einem Niveau von John Jenkins. Muss man sich halt anschauen. Dann haben wir Porter Gustin, der bei den Browns vorher drei Jahre gespielt hat. 2019 ist er in die Liga gekommen. Ist auch ein Spieler, wo man vielleicht erst nochmal ein Auge drauf werfen muss. Aber ich glaube, nachher wird es wirklich so ein Pulk an Spielern geben. Ich habe es ja schon genannt, wo jetzt hier vielleicht auch ein Brandon Scarlett, ein Porter Gustin sich noch reinspielen können. Vielleicht auch noch Calvin Munson wird wahrscheinlich weniger eine Rolle spielen diese Saison, muss man ehrlicherweise soweit so sagen. Und der Rest ist einfach, also gerade vorne stellt sich viel von alleine auf. Das haben wir ja jetzt schon gesagt. Und der Rest der Spieler, so ein Cameron Good, Darius Hodge, sind für mich Spieler, die dann im Practice Squad einfach Plätze haben. Also die sehe ich einfach nicht im Kader. Wie siehst du das, Micho?
Ganz ehrlich, seh ich so ähnlich wie du. Ich glaube, dass da tatsächlich dann der Sprung irgendwann zu groß ist. Klar, könnte es sein, dass sie sich nochmal in den Vordergrund spielen, aber die Frage ist auch, was das Perspektive springt. Also, wenn man jetzt so argumentiert, dass ein Calvin Manson vielleicht so ist, so gerade eben ins Wasser schaffen könnte, dann muss man überlegen, ja, was bedeutet das perspektivisch? Ist der perspektivisch zum Beispiel tatsächlich auch besser als ein Sam Egwene? Zum Beispiel. Das sind so Fragen, die man sich stellen muss. Ich hatte allerdings zwei Spieler, beziehungsweise nein, vor allen Dingen einen Spieler, nach dem hätte ich dich nämlich auch noch gefragt. Nämlich im Defensive Backfield. Und da habe ich lange überlegt, was ich mit dem mache, weil er hat relativ viel gespielt, unauffällig, also er hat relativ viel Snaps gehabt, in meinen Augen unauffällig. Und zwar ist das D'Angelo Ross Cornerback. Bei unserer Cornerback-Schwäche. Wäre der noch irgendwas, wo man sagen kann, okay, der hat noch eine Chance? Weil er so viele Snaps gespielt hat?
Gute Frage, Nächste. Ich hab heute ein bisschen auf Ross geachtet, wo ich das Spiel nochmal in dieser 40 Minuten Condensed Version geschaut habe. Nee. Also da nehme ich fünfmal lieber nur Igbinoghini mit. Muss ich ehrlich gestehen. Und mir hat er in dem Spiel nicht gefallen. Aber das kann sich halt einfach auch noch ändern. Also,
wir müssen immer daran denken, dass Nick Needham damals in seinem ersten Preseason-Spiel, Tobi erzählt es immer, dass wir gesagt haben, von wegen, um Gottes Willen, der Kerl hat in der NFL nichts zu verloren, der ist so verbrannt gewesen, so überfordert gewesen und ist jetzt ein veritabler Starter auf der Slot-Corner-Position und zwar einer der besten Slot-Corners der NFL.
Du, das ist vollkommen richtig, dass er das ist, aber Ross ist jetzt auch nicht erst seit zwei Wochen in der NFL.
Das stimmt ja auch wieder.
So, der ist ja jetzt schon seit 2019 in der Liga. Und dementsprechend, ja, weiß ich nicht. Ne? Also der wurde ja damals von den Patriots, glaube ich, gedraftet. Und oder war Free Agent, das weiß ich jetzt gar nicht gerade direkt aus dem Kopf. Und ja, der ist 25, der ist quasi 2 Jahre älter, drei Jahre älter als nur Igbinoghini. Und da gehe ich definitiv mit dem First Runner. Da kann man mir erzählen, was man möchte. Jetzt nochmal, um ein bisschen zurückzukommen auf das Spiel gegen die Buccaneers. Igbinoghini hat 2 Targets, die wurden beide gefangen. Das eine war halt die Busted Coverage, wo ich sage, okay, das ist schlechte Kommunikation. Und wenn Igbinoghini vorher noch vom Coach was gesagt bekommen hat und das versucht hat umzusetzen, dann kann sowas mal passieren. Der andere Cornerback, der einen Touchdown zugelassen hat, war D'Angelo Ross. D'Angelo Ross hat 7 Targets gesehen, die alle gefangen wurden für 96 Yards. Nope. Also, deswegen bin ich auf Igbinoghini aktuell deutlich höher als auf Ross. Klar, wir haben Nick Needham. Ich glaube, dass Nick Needham so eine Cinderella-Story ist. Nichts anderes. Und D'Angelo Ross wird meines Erachtens den Kader nicht schaffen, weil dafür kostet er halt einfach nichts. Und Frage ist, wenn du jetzt dich zwischen Ross und Igbinoghini zum Beispiel entscheiden musst, entscheidest du dich für Ross, wo du irgendwie vielleicht 800.000 oder was er kostet, einsparst, oder bezahlst du die Millionen noch drauf, um Igbinoghini zu cutten? Bei einem Spieler, der 3 Jahre jünger ist. So, weiß ich nicht. Da die Entscheidung ist, wenn ich das nur auf dem Papier sehe, ungefähr gleiche Leistung, denke ich nicht lange drüber nach. Ich persönlich. Na klar.
Ja, ich kann es vollkommen nachvollziehen.
Aber wie gesagt, ich habe auch, das ist mir aber im Spiel selber schon aufgefallen, dass Ross relativ stark gemolken wurde in der Coverage. Also es gab nur einen anderen Spieler, der genauso viele Targets gesehen hat, und das war Quincy Wilson. Auch 7 Targets, von denen 5 gefangen wurden. Ja. Aber das ist immer so ein bisschen die Frage, wem rechnet man welche Targets zu? Na, man hätte anstatt nur Igbinoghini auch Brandon Jones das Ding geben können. Dann wäre es bei Brandon Jones ein bisschen anders ausgesehen. Aber das ist dann halt so. Aber ich bin, wie gesagt, für mich nur Igbinoghini ist immer noch gelockt im Kader, und ich glaube auch, dass wir ihn noch weiter durchziehen, einfach aufgrund dessen, dass wir uns es auch gar nicht so direkt leisten können, ihn zu cutten, um die Millionen aus dem Fenster zu werfen. Das ist, glaube ich, noch ein anderer Punkt, weil wir aktuell ja auch im Minus sind, was die Kohle angeht. Und erst nach den Roster-Cuts und dem Practice-Squad quasi wieder im Plus sind. Das, denke ich, ist so eine zweite Geschichte, die nicht irrelevant ist. Da fehlt uns natürlich jetzt Tobi, der uns das genau aufdröseln könnte, was wie wo und wie wir wo was einsparen könnten. Und ich würde aber aktuell davon absehen, irgendwelche Verträge zu restructuren. Deswegen. Weil das bricht uns dann in den nächsten Jahren wirklich das Genick. Glaube ich zumindest. Zumindest von dem, was ich so gelesen habe. Haben wir in den nächsten Jahren weniger Spielraum, als es wir gewohnt sind mit der Kohle, mit dem Cap Space. So heißt es.
Ja, das Problem ist halt, dass die Spieler allesamt teurer werden. Wir haben teure Spieler noch dazu geholt. Und wir müssen jetzt halt angreifen. Und wenn Tuas ist, dann ist jetzt unser Titelfenster. Und wenn Tuas nicht ist, das ist halt die große Frage, aber da müsste man sich dann drüber unterhalten. Was macht man? Versucht man, mit den relativ teuren Spielern weiterzugehen, um einen neuen Quarterback zu evaluieren? Oder sagt man, okay, wir brechen wieder auf Null runter und fangen dann mal ganz von vorne an, um dann wieder ein vernünftiges Fenster aufzubauen? Aber das ist eine Entscheidung, die muss, glaube ich, erst dann getroffen werden. Da brauchen wir uns jetzt nicht den Kopf drüber zu zerbrechen.
Ja, das hängt ja dann auch einfach von der Saison der 49ers ab und wie hoch der Draftpick ist.
Ja, leider. Von uns leider, wir haben es selber nicht mehr in der Hand, sag ich mal.
Ja, was zum Teil gut ist, zum Teil aber auch. Dann gibt es am Ende der Saison auch kein Rumgeheule. Ist scheißegal.
Und wenn wir halt. Wir haben für einen Draftpick verloren.
Genau. Ja, wir können am Ende. Schärfer werden den First of All Pick und hätten ihn dann nicht. Puh, das wäre ganz schön bitter.
Ja.
Herrlich. Gut, aber insgesamt, ich glaube, 24, 25 Spieler, 24 ist vielleicht tatsächlich die Lock-Number dieses Jahr. Letztes Jahr waren es 25 Spieler.
Ja, ich habe jetzt auch dieses Jahr 25.
Letztes Jahr waren es 25, 6 Defensive Linemen, 7 Linebacker, 7 Cornerbacks und 5 Safeties. Wobei Jalen Phillips und AVG unter die Linebacker gezählt haben.
Ja, das ist halt immer, ne?
Ja, da muss man halt immer dazu sagen. Die Special Teams Plätze, denke ich, die 3 sind auch belegt. Und dementsprechend, bin ich gespannt, was wir dann nächste Woche in der Offense zaubern und wie das im Vergleich zu letztem Jahr wird. Ich bin tatsächlich sehr gespannt darauf. Micho, gibt es noch etwas, was du zu erzählen hast?
Die ich sehr froh fand, und ich habe schon wieder vergessen, in welchem Team es war, aber ich habe mich dann so ein bisschen über die anderen Preseason-Spiele durchgeguckt, und da ist mir einer unserer ehemaligen Spieler, den ich bei uns eigentlich sehr gemocht habe, der bei uns aber auch sehr viel Pech, vor allem mit Verletzungen gehabt hat, aufgefallen ist, und das ist Albert Wilson, der ein neues Team hat. Ich habe jetzt vergessen, welches, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hat mich gefreut, dass er in der Preseason richtig eingeschlagen hat, richtig gut gespielt hat und dass er mal wieder zeigen konnte, dass er eigentlich ein verdammt guter ist. Bei uns hätte er keinen Platz mehr gehabt. Für den Nummer 4 wäre er tatsächlich zu schade gewesen oder so. Von daher finde ich nicht traurig, dass er gegangen ist. Aber und persönlich freut es mich für ihn, dass er tatsächlich einen Spot gefunden hat, wo er nochmal seine Leistung zeigen kann.
Ja, ich denke, ich bin gespannt, was dann nachher wirklich bei rumkommt, also bei mehreren Spielern, die halt bei den Dolphins gespielt haben, wo man wen wiederfindet und nachher, wenn die Spieler entlassen werden, also diese große Entlassungswelle, ich meine, das muss man sich jetzt auch nochmal überlegen, ne, wenn jetzt 32 Teams 5 Spieler entlassen, das sind dann eben mal auch 160, 3 mal 5 sind 15, 10 im Kopf sind 150 plus 2 mal 5, sollten 160 Spieler sein.
Das ist Hexadezimal und Dualzahl.
Genau. Dass 160 Menschen dort einfach gerade arbeitslos geworden sind. Na, das muss man schon auch noch immer im Hinterkopf behalten. Dass es für diese Leute halt wirklich einfach ums nackte Überleben für ihren eventuell Traumjob geht. Und das wird noch heftiger, weil es waren jetzt nur 5. Wir sind jetzt bei 85 Spielern und 53 sind nachher in den NFL-Rustern. Natürlich gibt es das Practice-Squad. Keine Frage, aber wenn wir wirklich erstmal vom Überleben, da haben wir die 53er Kader und das sind dann halt einfach nochmal 32 Spieler. Das heißt, das sind dann einfach nochmal das Sechsfache, mehr als das Sechsfache von dem, was jetzt entlassen wurde. Das soll auch da gesagt sein. Sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn auch wir hier davon sprechen, ah ja, den cutten wir, weil der bringt keine Leistung. Ja, im Endeffekt machen wir damit jemanden arbeitslos quasi. Wenn wir jetzt GM wären, würden wir halt die Leute arbeitslos machen. Das muss man auch immer, gerade in dieser Zeit, muss man das immer noch im Kopf behalten. Ja, man freut sich natürlich über die Spiele, die es dann geschafft haben, aber immer, also ich habe dann immer noch so einen ruhigen Moment, den irgendwie habe ich das jetzt all die Jahre so für mich auch irgendwie, wo ich dann dachte, okay, krass, für so und so viel, für 1000 Spieler oder so, hat sich dann halt einfach mal auf einmal der Traum NFL mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Und das ist halt krass und das sollte man immer auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Deswegen auch da immer auch wir versuchen es, ich hoffe, es gelingt uns auch, in gewisser Art und Weise dort auch sehr respektvoll da mit umzugehen. Natürlich sagt man mal, boah, der kann gar nichts oder der spielt halt scheiße. So, ja, das passiert mal, dass man sowas sagt, aber das sollte nicht die Regel sein. Ja, und man kritisiert halt die Leistung der Spieler, aber insgesamt
dazu muss ich sagen, es geht da vor allen Dingen um die Leute, die das erste Mal versuchen, in der NFL zu spielen, und die nicht gedraftet worden sind und vor allem spät gedraftet worden sind. Zum Beispiel mit einem Noah Igbinoghene habe ich persönlich kein Mitleid. Der ist und bleibt Millionär mittlerweile. Ne?
Ja, das ist korrekt. Der hat halt seine Schäfchen im Trocknen, könnte man so sagen. Aber ja, also der würde jetzt halt einfach, wenn er jetzt gecuttet werden würde und nie wieder NFL spielen würde, würde er einfach noch 4 Millionen von den Miami Dolphins bekommen, dafür, dass er nie wieder NFL spielt. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, meine 4 Millionen, die hätten wahrscheinlich alle von uns gerne.
Das ist teilweise, das ist mehr als viele Leute in ihrem ganzen Leben verdienen.
Genau.
Also von daher, da hätte ich mein Mitleid echt in Grenzen.
Genau. Aber um solche Spieler geht's halt seltener als um wirklich die Spieler, die sich dann Paycheck to Paycheck quasi über dem Wasser halten. Das wollte ich jetzt einfach nochmal, ich glaube, das hat jetzt einfach ganz gut gepasst. Gerade bei den Roster Predictions ist es immer so ein Thema. Und der Tag kommt noch, wo dann sehr viele Menschen leider arbeitslos werden, die sich dann hoffentlich in anderen Jobs wiederfinden, beziehungsweise weitere Pläne für Arbeit in ihrem Leben haben. Gut, dann haben wir das auch abgehakt.
Nein, das war's tatsächlich. Ich habe gerade hier wieder, hat mein E-Mail-Programm gerade laut dazwischen geblurrt, deswegen habe ich diese Pause machen müssen. Nein, im Moment
tatsächlich. Ich wollte gerade schon sagen, so, okay, war das jetzt sein Statement quasi? Aber ich wusste ja, um was es sich handelt. Gut, wir hoffen dann natürlich, dass Tobi nächste Woche auch wieder mit dabei ist, aber wir sind frohen Mutes. Nächste Woche geht's dann um die Offense Roster Prediction. Dann geht's in der Woche darauf um die alljährlichen Final Cuts und um Season Prediction und um Bold Predictions. Und dann, liebe Leute, haben wir auch schon wieder die Preview zu Woche 1. Ja, ich glaube zwischendurch, ich will jetzt eigentlich gar nicht zu viel versprechen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt direkt stattfindet, aber einen AFC East Podcast gibt's vielleicht auch wieder. Vielleicht, ich mag da nicht zu viel versprechen, ich weiß es gerade nämlich gar nicht genau, aber dann habt ihr zumindest, wisst von uns, was dabei da rumkommt. Vielleicht kommt noch zusätzlich was, wenn wir Zeit und Lust haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass es wieder losgeht, man Football gucken kann, man darüber reden kann und es nicht mehr allzu theoretisch ist. Gut, damit würde ich sagen, machen wir die Sache rund. Es hat wieder super viel Spaß gemacht. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal natürlich monetär über Patreon, das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. 2,50 Euro, das sind ja inzwischen, ja, ich weiß gar nicht mehr, was man für 2,50 Euro heutzutage bekommt. Ja, früher hätte man wahrscheinlich davon einen ganzen 3 Eisbecher bekommen. Heutzutage kriegt man noch, nicht mal eine Kugel Eis ungefähr. Ja, etwas mehr, vielleicht ein Drittel Kugel Eis.
Oder ein Kaugummi.
Ja, ein Kaugummi. Früher im Kaugummiautomaten so für 10 Pfennig. Heute 2,50 Euro. Ja, unglaublich. 5 Mark. Unglaublich. Für 5 Mark geht das schon im Monat. Und wenn ihr sagt, nö, möchten wir gar nicht so gerne, dann ist das vollkommen okay. Und wir finden es schon toll, wenn ihr uns einfach zuhört, wenn ihr uns Feedback gebt. Feedback könnt ihr uns überall geben. Schreibt uns direkt an auf Twitter, schreibt uns auf YouTube. Ihr könnt uns bei Apple Podcast eine Rezension hinterlassen. Ihr könnt uns bei Spotify bewerten. All da, all die Klicks. Abonniert uns da, wo es Podcasts gibt. Das hilft uns auch schon weiter. Und darüber freuen wir uns immer sehr, wenn wir das sehen und euch einfach von euch auch Feedback bekommen, dass es euch Spaß macht, uns zuzuhören und ihr Woche für Woche einschaltet, um einfach zu hören, was es Neues bei den Dolphins gibt. Und ja, das sei es dann gesagt. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.